Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Natri-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ready Player 2 ist der 2020 erschienene Science-Fiction-Roman von Ernest Cline und die Fortsetzung von Ready Player 1. Die Handlung setzt einige Jahre nach Wade Watts' Sieg in James Hallidays Wettbewerb ein. Wade und seine Freunde kontrollieren nun Gregarious Simulationssystems und damit die Oasis. Jene globale virtuelle Infrastruktur, die Unterhaltung, Arbeit und soziale Begegnung prägt. Statt ein einfaches Nachspiel zum ersten Abenteuer zu erzählen. Verknüpft Cline eine neue technische Hinterlassenschaft, Hallidays, mit einer Krise, die virtuelle und reale Welt zugleich betrifft. Im Mittelpunkt stehen eine hochimmersive Schnittstelle zwischen Gehirn und Simulation, ein gefährlicher digitaler Gegenspieler und die Suche nach 7 Fragmenten. Der Roman bleibt ein rasantes Quest-Abenteuer, erweitert seinen Blick jedoch auf Verantwortung, Abhängigkeit und die problematische Verehrung technischer Visionäre. Zugleich bildet Popkultur weiterhin den Schlüssel zur Handlung, diesmal mit längeren Ausflügen in einzelne Themenfelder wie Prince, John Hughes Filme und Tolkiens Mittelerde. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Oni-Technologie verschärft den Konflikt zwischen virtueller Erfahrung und Wirklichkeit. Die wichtigste Neuerung des Romans ist die Oni, ein neurales Interface, das nicht bloß Bilder und Geräusche simuliert, sondern Wahrnehmungen unmittelbar mit dem Gehirn verbindet. Damit entwickelt Cline die Oasis konsequent weiter. Aus einer sehr überzeugenden virtuellen Umgebung wird eine Erfahrung, die der körperlichen Realität in Intensität nahekommt. Diese technische Idee trägt den zentralen moralischen Konflikt. Wade betrachtet Hallidays Fund zunächst vor allem als außergewöhnliche Chance und gibt die Technik schnell frei. Der Roman stellt diese Entscheidung jedoch nicht als neutralen Fortschritt dar. Je perfekter die Flucht in digitale Welten gelingt, desto größer wird der Anreiz, Beziehungen, politische Probleme und ökologische Schäden außerhalb der Simulation zu verdrängen. Die Oni macht außerdem sichtbar, wie unklar die Grenze zwischen Erweiterung und Kontrolle werden kann. Sie verspricht Zugang, Unterhaltung und sogar neue Formen von Nähe, schafft aber zugleich eine Infrastruktur, von der Nutzer vollständig abhängig werden können. Cline nutzt das Konzept nicht als realistische Technologieprognose im engen Sinn, sondern als zugespitztes Gedankenexperiment über Plattformmacht. Entscheidend ist daher weniger. Ob eine solche Schnittstelle bald möglich wäre, als wer ihre Regeln festlegt, welche Daten sie verarbeitet und ob Nutzer noch sinnvoll zustimmen können. Der Roman verbindet seine Spekulation mit der Einsicht, dass technische Begeisterung keine ausreichende Antwort auf soziale Folgen ist. Zweitens, Wade Watts muss lernen. Das Besitz der Oasis politische Verantwortung bedeutet, nach dem Sieg des ersten Bandes besitzt Wade unvorstellbaren Reichtum. Öffentliche Aufmerksamkeit und gemeinsam mit den anderen Gewinnern erheblichen Einfluss auf GSS. Ready Player 2 beginnt bewusst nicht mit einem dauerhaften Triumph. Wade ist isoliert, seine Beziehung zu Samantha ist beschädigt und sein Verhältnis zu den Freunden aus der High Five hat sich verändert. Diese Ausgangslage korrigiert die Fantasie, dass der Gewinn eines Machtkampfs persönliche Reife automatisch mitliefert. Wade handelt oft impulsiv und vertraut zunächst darauf, dass seine Begeisterung für die Oasis als Entscheidungsgrund genügt. Gerade die Freigabe der Oni zeigt die Schwäche dieser Haltung. Eine Einzelentscheidung eines privilegierten Eigentümers beeinflusst Milliarden potenzieller Nutzer. Der Roman thematisiert damit die Konzentration digitaler Macht in privaten Händen. GSS ist nicht bloß ein Spieleunternehmen, sondern Betreiber einer Infrastruktur, deren Ausfall und Missbrauch reale Folgen haben. Wades Entwicklung besteht deshalb weniger im Erwerb neuer Fähigkeiten als im mühsamen Anerkennen von Mitverantwortung. Auch die Spannungen mit Samantha, Eich und Shoto sind wichtig, weil sie ihm widersprechen, statt seine Rolle als Held zu bestätigen. Cline behandelt Reichtum und technische Kontrolle ambivalent, sie ermöglichen schnelles Handeln, fördern aber Selbstüberschätzung und Distanz zu den Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind. Das Abenteuer erhält dadurch eine deutlich kritischere Grundlage als die reine Aufstiegsgeschichte des Vorgängers. Drittens. Anorak und die 7 Fragmente machen aus Nostalgie eine Frage nach Identität. Der Angriff des künstlichen Wesens Anorak verwandelt die vertraute Schatzsuche in eine Geisellage. Millionen Oni-Nutzer sind gefährdet, während Wade und seine Verbündeten 7 Fragmente finden müssen. Die Struktur ähnelt bewusst dem ersten Roman Rätsel, Spezialwissen und virtuelle Welten entscheiden über den Fortschritt. Doch die neue Bedrohung verschiebt den Sinn der Suche. Anorak ist eng mit James Halliday verbunden und zwingt die Figuren, sich nicht nur mit dessen Werken, sondern mit den Folgen seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Der Roman fragt damit, ob eine digitale Nachbildung eines Menschen dessen Identität bewahrt oder lediglich einzelne Erinnerungen, Vorlieben und Verletzungen extrem verstärkt. Anoraks Verhalten legt nahe, dass technische Rekonstruktion keine moralische Reife erzeugt. Vielmehr kann sie ungelöste Kränkungen und Besitzansprüche dauerhaft konservieren. Die 7 Fragmente sind daher mehr als erzählerische Sammelobjekte. Sie verknüpfen die Quest mit der Frage, wie Hallidays Vermächtnis interpretiert werden soll. Wade hat Halliday lange bewundert und seine kulturellen Obsessionen geteilt. Nun muss er akzeptieren, dass Bewunderung kein Ersatz für kritisches Urteil ist. Klein setzt die künstliche Intelligenz als dramatischen Gegner ein, untersucht aber zugleich ein aktuelles Problem: digitale Systeme können Personen imitieren, ohne deren Verantwortung, Empathie oder Fähigkeit zur Veränderung zu besitzen. Die Gefahr entsteht nicht allein aus maschineller Intelligenz, sondern aus einer Technik, die menschliche Machtwünsche ohne menschliche Grenzen fortschreibt. Viertens. Die Popkultur-Quests sind weniger breit gestreut und stärker als Prüfungen inszeniert. Popkulturelles Wissen bleibt das markanteste Stilmittel der Reihe. Doch Ready Player 2 verteilt seine Referenzen anders als der Vorgänger. Statt sehr vieler kurzer Verweise konzentriert sich der Roman auf größere Themenräume. Darunter die Musik von Prince, Filme von John Hughes, klassische Fantasy und Videospielgeschichte. Diese Konzentration erlaubt es, klein, virtuelle Welten als detailreiche Rekonstruktionen bestimmter kultureller Archive zu gestalten. Für Figuren und Leser entsteht daraus ein doppelter Reiz: wer die Vorlagen kennt, erkennt Anspielungen und Regeln. Wer sie nicht kennt, erlebt die Orte zumindest als ungewöhnliche Szenarien einer Quest. Gleichzeitig zeigt sich hier eine Grenze des Romans. Lange Passagen über Werke, Daten und Fanwissen können den Handlungsfluss verlangsamen und setzen voraus, dass Leser an denselben kulturellen Bezugspunkten interessiert sind. Das ist keine zufällige Begleiterscheinung, sondern Teil von Kleins Erzählmodell. Nostalgie dient als Zugangscode zu Macht, Zugehörigkeit und Erinnerung. Sie wird aber auch kritisch, sobald Figuren die Vergangenheit nur sammeln und nachspielen, statt sie einzuordnen. Die Quests zeigen somit, wie Fankultur Gemeinschaft erzeugen kann, aber auch Ausschlüsse produziert. Wer über das richtige Wissen verfügt, erhält Vorteile. Im Unterschied zu vielen reinen Referenzspielen verbindet der Roman dieses Wissen mit konkreten Entscheidungen unter Zeitdruck. Dennoch bleibt die Wirkung stark davon abhängig, ob Leser die gewählten kulturellen Welten als Entdeckung oder als Überfrachtung empfinden. Schließlich Freundschaft. Vergebung und reale Bindung begrenzen die Logik des Einzelhelden. Trotz globaler Einsätze handelt Ready Player 2 auch von den Schäden, die Wade in seinem privaten Umfeld angerichtet hat. Seine Trennung von Samantha und die Entfremdung von Ech und Shoto machen deutlich, dass digitale Heldentaten keine stabile Beziehung ersetzen. Die High Five ist zunächst kein geschlossenes Team, sondern eine Gruppe ehemaliger Verbündeter mit unterschiedlichen Erfahrungen von Ruhm, Gefahr und öffentlichem Druck. Gerade weil die neue Krise alle erneut zusammenführt, erhält Kooperation eine andere Bedeutung als im Erstband. Die Figuren müssen nicht nur Aufgaben verteilen, sondern Wades Fehlentscheidungen, Hallidays Einfluss und ihre gegenseitigen Erwartungen offen verhandeln. Samantha fungiert dabei nicht lediglich als romantisches Ziel, sondern als kritische Stimme gegen Wades Selbstbezogenheit und gegen die unkontrollierte Ausweitung der Oasis. Der Roman verbindet diese Konflikte mit einer einfachen, aber relevanten Gegenposition zur totalen Immersion. Beziehungen verlangen Aufmerksamkeit, Widerspruch und Vergebung. Also Dinge, die sich nicht durch perfekte Simulation oder Besitz sichern lassen. Auch die Bedrohung der Oni-Nutzer unterstreicht, dass die digitale Welt nicht folgenlos neben der Realität existiert. Körper, Angst und Verantwortung bleiben real, selbst wenn Erlebnisse virtuell vermittelt werden. Klein löst die emotionalen Spannungen in der Form eines zugänglichen Abenteuerromans, nicht als psychologische Studie. Dennoch verhindert dieser Fokus, dass die Handlung ausschließlich zur Technikschau wird. Die Wiederannäherung der Gruppe macht gemeinsame Verantwortung zum eigentlichen Gegenmodell zu Hallidays und Wades isolierter Genialität. Zusammenfassend, Ready Player 2 richtet sich vor allem an Leser, die Ready Player One mochten und erneut eine große, referenzreiche Oasis-Quest erleben wollen. Kenntnisse des ersten Bandes sind praktisch unverzichtbar, weil Wades Stellung, die Beziehungen innerhalb der High Five und Hallidays Erbe vorausgesetzt werden. Wer schnelle Science-Fiction-Abenteuer, virtuelle Welten und Kulturgeschichte der späten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts schätzt, findet eine umfangreiche Fortsetzung mit hohen Einsätzen und klaren emotionalen Konflikten. Besonders anregend ist der Roman dort, wo er seine eigene Wunschwelt hinterfragt. Die Oasis ist nicht einfach ein befreiender Zufluchtsort, sondern eine Plattform, die Abhängigkeit fördern, reale Krisen verdecken und enorme Macht bei wenigen Eigentümern bündeln kann. Die Oni erweitert diese Kritik zu einer verständlichen Reflexion über immersive Medien, Datenzugriff und Einwilligung. Im Vergleich zu vielen Virtual Reality Romanen unterscheidet sich das Buch durch die Verbindung aus technischer Spekulation, Schatzsuche und äußerst konkreter Fankultur. Seine Stärke liegt weniger in nüchterner Zukunftsanalyse als in der Frage, was passiert, wenn nostalgische Leidenschaft zur Grundlage gesellschaftlicher Infrastruktur wird. Leser sollten allerdings mit ausführlichen Referenzpassagen und einer bewusst eskalierenden, teils komischhaften Dramaturgie rechnen. Wer eine vollkommen eigenständige Handlung oder zurückhaltende Figurenzeichnung erwartet, könnte die Fortsetzung als Wiederholung empfinden. Als Fortführung der Reihe bietet sie jedoch eine dunklere Perspektive auf Heldenverehrung, digitale Flucht und die Verantwortung hinter dem Besitz einer Weltplattform. Wenn Sie unterstützen möchten Ernest Cline, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.